Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Heute wird's rau und ungemütlich. Wir ballern rund Skagen auf einer Pogo 44. In 3 Tagen jagen wir im Rahmen der Nordseewoche von Helgoland zur nördlichsten Spitze Dänemarks und durch die Ostsee bis nach Kiel. Mit an Bord ist Nils Leiterholt. Nils arbeitet bei der Yacht und Nils hat schon bessere Regatten hinter sich gebracht. Nils, was war da los, Rundskagen?
Ja, moin erstmal zusammen in die Runde. Wir hatten einfach für unser Boot irgendwie nicht die richtigen Verhältnisse. Wir hatten ein bisschen Pech. Mhm. Wir waren ja auf einer Pogo 44 unterwegs. Das heißt, ein Schiff, was vor allem Raumschutz gut performt, also Halbwind und Raumschutz, Downwind vor allem, dann auch richtig gut ins Rutschen kommt, ins Gleiten. Richtig cool, nur wenn man dann natürlich irgendwie 3,5 Tage von 4 der Wind voll auf die Nase kriegt, hat man eher schlechte Karten in so einer Wettfahrt.
Ja, also ihr hattet auf dem Weg hoch nach Skagen Gegenwind und auf dem Weg Richtung Kiel, dann wieder Richtung Süden auch wieder Gegenwind.
Ja, so ziemlich. Also,
och, bitter, ja.
Ja, wir waren am ersten Tag auch echt richtig gut dabei, bis Horns Reff da oben. Und dann sieht man auch im Track, haben wir uns da voll vergaloppiert. Totgekreuzt vor Skagen. Und dann sind wir rumgegangen und ja, wir hatten gehofft, irgendwie mittags rumzugehen und das hat sich dann alles so verschoben, dass wir irgendwie kurz vor Mitternacht erst Skagen da oben die Tonne gerundet haben. Oh. Und ja, wenn natürlich dann der Wind auch wieder quasi mitdreht, so wie man rumgeht, so ziemlich, ist das natürlich schon ein bisschen frustrierend.
Ja, total. Total. Wir fangen mal vorne an. Also, wie bist du überhaupt auf dieses Boot gekommen? Weil es ist natürlich nicht dein Boot.
Nein, genau. Also, ja, im Rahmen meiner Arbeit bei der Yacht, im Rahmen meines Volontariats, sind wir auf die Idee gekommen, zum Jubiläum von Rundskagen und auch zum Pantenius-Jubiläum, die ja Hauptsponsor sind der Regatta, sind wir auf die Idee gekommen, dass mal so eine Mitsegelreportage über Rundskagen, über die Wettfahrt und auch vorher so ein bisschen über die Nordseewoche, die ja auch in ihrer immerhin 89. Ausgabe dieses Jahr stattgefunden hat. Das ist ja schon ja, echt ein historisches Stück irgendwie deutscher ja, Regatta-Geschichte, sag ich
ja,
mal.
Ja, auf jeden Fall.
Auf die Idee gekommen, dass wir gerne eine Reportage produzieren würden. Ich mitfahre auf einem Boot, was irgendwie halbwegs zu reproduzieren ist. Also für unseren Leser quasi Lust drauf machen, da mal teilzunehmen, mitzufahren, ja, irgendwo Teil dieses ganzen Spektakels zu sein. Und dann sind wir auf Albert Schweitzer, den Wettfahrtleiter, bei der Nordseewoche zugegangen und der hat uns dann quasi dieses Schiff mit der Crew vermittelt und dem Eigner, der auch der Skipper ist. Also Eigner geführtes Boot.
Okay, und dann seid ihr in Cuxhaven los, ist das richtig?
Genau, ich bin Freitagmorgen vor der Nordseewoche quasi an Bord gegangen in Cuxhaven. Dann sind wir freitags ausgesegelt, haben noch Sachen kalibriert, das Großsegel mal hochgezogen und so ein bisschen an die Abläufe gewöhnt und sind dann Samstag auf den Zubringer Cuxhaven Helgoland gestartet und haben den auch gefahren. Und dann Sonntag ging es dann rund Helgoland bei der Wettfahrt und dann war am Pfingstmontag Start auf Rundskagen.
Wow, und ihr wurdet dann aber gleich erstmal von Cuxhaven nach Helgoland disqualifiziert. Was war da los?
Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen unglücklich gelaufen. Da gab es einen Protest gegen uns und wir waren uns irgendwie selber ehrlicherweise nicht so ganz sicher, wie das abgelaufen ist. Wir sind wohl einmal zu weit über den Tonnenstrich gefahren. Ja, und dann hat das auch einem direkten Konkurrenten nicht gepasst, wie das dann so ist. Der hat uns dann, also es wäre wahrscheinlich nichts passiert, aber der hat uns dann quasi angeschwärzt. Und dann ja, hat unser Skipper auch gesagt, einfach, weil um da kurz auszuholen zu der Crew, also das ist eine Truppe von Freunden, die einfach zusammen segeln möchte und jetzt nicht so erpicht sind darauf, die Regatta wirklich zu gewinnen, sondern die freuen sich einfach, Teil dieser Ausrichtung zu sein, freuen sich, Teil vom Landprogramm da natürlich teilnehmen zu können, dass ein bisschen was organisiert ist an Infrastruktur, es eben mal ein geschmiertes Brötchen gibt oder so, wie das ja jeder so kennt von der Regatta, und haben jetzt nicht wirklich diesen Regatta-taktischen Ehrgeiz, dass sie unbedingt ganz vorne sein müssen.
Komisch eigentlich, ne? Weil wenn ich mir eine Pogo 44 kaufe, das Ding ist eine Rennziege, dann kaufe ich mir das, um zu ballern, um Rundskagen Gas zu geben und zu gewinnen, oder?
Ja, schon auf der einen Seite und natürlich wollen wir auch schnell segeln, aber wir sind zum Beispiel in allen Regatten ziemlich defensiv gefahren, sowohl was den Start angeht, als auch angeht, als auch wenn es irgendwie an Tonnenmanövern irgendwie kribbelig wurde. Da haben wir dann auch mal jemanden durchrutschen lassen, wenn er, weiß ich nicht, unter Gennaker ankam und haben ein bisschen mehr Platz gemacht, als er eigentlich gebraucht hätte und so weiter.
Ja, aber irgendwie klingt das auch so ein bisschen frustriert. Also hättest du dir im Nachhinein vielleicht dann doch eine andere Crew gewünscht, wo vielleicht ein bisschen mehr performt worden wäre?
Puh, das, ja, geht. Also ich habe natürlich immer so ein Regatta-Ehrgeiz-mäßiges Ziel in mir. Das kommt einfach davon, wenn man irgendwie viele Regatten segelt oder öfter Regatten segelt im Jahr und ein bisschen Segel-Bundesliga, zweite Segel-Bundesliga segelt und so weiter, dann hat man das so in sich. Andererseits, wenn man das natürlich so annimmt und sagt, okay, das ist jetzt eine Freundestruppe, die nehmen mich mit, die wollen eine gute Zeit haben, wir haben zusammen eine gute Zeit an Bord. Dafür ist vielleicht auch das ein oder andere mal ein bisschen entspannter gesehen, was, weiß ich nicht, die Gepäckmitnahme angeht oder so, ne? Wir haben auch auf Helgoland da welche gesehen, die da nochmal massiv ihr Gepäck reduziert haben und so weiter. Das haben wir halt alles nicht gemacht. Und wenn man das so annimmt, gibt es natürlich dennoch auch von diesem Boot mit dieser wirklich sehr netten Crew auch viele Geschichten zu erzählen. Ist einfach so.
Klar. Jetzt ist eine Pogo 44 ja kein gemütliches Boot, ne?
Ja, das kann man schon so sagen. Also langweilig wurde es einem nicht, sagen wir mal so. Es gibt natürlich ganz viele Sachen, die man da machen kann. Auch ich habe das natürlich auch bei so einer Fahrt dann dennoch in mir, dass ich natürlich versuche, trotzdem das Schiff möglichst schnell zu machen. Also ruhig sitzen war nicht. Ne, auch wenn wir vielleicht mit anderen Zielen daran gegangen sind als ja Rafale und so weiter, die halt als First Ship Home dann in Schicksee waren. Habe ich trotzdem nicht viel rumgesessen. Also da gab es immer zu tun, was man ausprobieren kann.
Ja, hat aber nicht viel geholfen, muss man traurigerweise sagen. Ihr wurdet dann tatsächlich rund Helgoland und auch rund Skagen wurdet ihr jeweils Letzter, ne?
Ja, in unserer Gruppe ORCA ist das so. Ja, man kann man jetzt auf mehrere Sachen zurückführen. Wie gesagt, der Ehrgeiz war ein anderer. Wir hatten dafür halt eine extrem gute Zeit an Bord. Ja, passiert dann.
Ja,
Ist
voll wichtig, genau.
ist nicht schön,
Ja.
aber wir haben. Also, um mal auf den Regattaverlauf ein bisschen zu sprechen zu kommen. Wir sind dann, wie gesagt, abgeschlagen, wirklich rund Skagen haben wir gerundet und waren ganz weit weg und hatten dann aber das Glück, dass irgendwie alle und wir auch, aber wir kamen trotzdem mit Wind nochmal an, abgeparkt haben hinter Langeland. Da hatten wir wirklich in der Nacht ganz frustrierend, kann ich auch sagen, ganz frustrierend. 0,0 Knoten Wind,
Ach,
0,0
krass,
Knoten
ja.
Boat Speed und Strömung gegen an. Wir haben hinterher auf dem Track gesehen, dass wir zwischenzeitlich zurückgetrieben sind. Andere haben Anker
Wow.
geschmissen. Und deswegen ist es fast nicht ganz richtig, dass wir Letzte geworden sind, weil in der Nacht haben auch welche aufgegeben.
Ah, okay, ja, gut, immerhin, immerhin, okay.
Ja, wir haben da
Ja.
den Tracker verfolgt und natürlich geguckt, was die anderen. Es gab quasi zwei Wege. Es gab einmal direkt unter Land durchzufahren, quasi so mit den kürzesten Weg zu nehmen. Wir hatten dann aber gesehen, dass ein Schiff, was weiter rausgefahren ist, länger Wind hatte und haben das auch kurz überlegt für uns, weil der hat da richtig Position gut gemacht, haben uns dann aber doch dagegen entschieden, weil wir gedacht haben, boah, in der Flaute, wenn wir eh abhaken, dann sind wir um jede Meile froh, die wir dann nicht mehr
Ja,
haben,
ja,
vorm
ja.
Bug haben ins Ziel. Aber da sind wir nochmal rangekommen.
Immerhin, okay.
Wir haben dann auf dem Tracker verfolgt, was die anderen so machen und da war wirklich ein Boot Anker, ne? 0,2, 0,0 Knoten.
Ja, das ist schlimm.
Und auf einmal hatte ein Knoten 4,5 Knoten. Und wir haben erst gedacht, was ist denn jetzt los? Aber alle um die herum fuhren auch nicht. Und dann haben wir das relativ schnell darauf zurückführen können, dass sie wohl den Motor angeschmissen
Ja,
haben, weil
klar.
sie sich das nicht
Ja.
mehr geben wollten.
Ja. Und sag mal, wie war es oben in Skagen? Also ich kenne das Gebiet nur als, oh, es ist wahnsinnig anstrengend, die See läuft kreuz. Du hast eigentlich nie vernünftige Segelbedingungen da oben. Also zumindest jedes Mal, wenn ich da war. Wie war das bei euch?
Ja, man merkt das natürlich schon, dass da Nord- und Ostsee zusammenkommen und auch, dass die Windverhältnisse da spannend sind. Gerade wie gesagt, wenn man mit auf einer Pogo sitzt, sollte der Wind auf die Nase kriegt.
Ja.
Ich fand vor allem interessant, weil ich ja auch eher tatsächlich von einem Binnenrevier komme und zwar schon einige Male auf der Ostsee gesegelt bin, aber was für ein viel befahrenes Gebiet
Ja,
das so ist. Ne? Also da
Ja,
waren
auch gefährlich, ne?
auf jeden Fall ganz viele Funksprüche mit Containerschiffen oder Frachtern oder Fischern. Der eine hatte uns dann auch angefunkt, weil so eine starke Strömung war und es für ihn irgendwie einfach Mist war. Ich meine, als Segelboot, auch wenn man Regatta fährt, gebietet das eigentlich, dass man da dann Platz macht und seinen Kurs entsprechend
Unbedingt.
ändert. Und auch
Ja.
so. Und Das haben wir dann auch gemacht, aber es war natürlich trotzdem, wir hatten dann auch abends die Funke länger besetzt oder auch mal richtig besetzt und nicht nur so im Vorbeigehen.
Lass uns ein paar Worte über diese Pogo 44 verlieren. Ich finde nämlich, dass das ein unglaublich spannendes Boot ist. Ihr habt da in der Yacht auch einen wirklich großen Artikel darüber geschrieben. Also die Pogo 44 kommt aus der Mini-Klasse, ja, diesen klassischen Booten, die zum Beispiel bei der Mini-Transat über den Atlantik segeln, 6,50 Meter lang. Und dann hat sich dieses Boot immer weiterentwickelt, wurde immer größer von der Werft aus und ist mittlerweile ja, ein Riesenkoloss von über 13 Metern, 4,50 Meter breites Heck, dann dieser Schwenkkiel. Also ich finde dieses Boot auf der einen Seite faszinierend, gleichzeitig mir würde es Angst machen, weil es ja dann doch, ja, wie gesagt, ein Koloss ist, ne?
Ja, es ist eine unglaubliche Rakete, ne? Also wenn man die richtig ausfährt und gerade, sage ich jetzt mal, irgendwie im Passat oder so, da irgendwie
Jo.
einfach nur rumpfeffert, ist das eine richtige Rakete. Das Problem ist halt auch, dass man natürlich mit 4,50 Meter bei den Hafenmanövern, wenn man gerade da noch irgendwie Seitwind hat und vertreibt, dann ist das
Och,
natürlich so eine
jo,
Nummer.
jo, jo.
Wir haben auch als Vorsichtsmaßnahme vor jedem Hafen, den wir angelaufen haben, ob das jetzt Cuxhaven war oder auch auf Helgoland und dann auch hinter den Schilksee, sogar immer den Schwenkkiel hochgefahren, halt, weil das unserem Skipper sicherer war. Und wenn man dann natürlich, also ich bin da an Bord gegangen, ja, am Freitagmorgen, wenn man dann das erste Mal mit dieser Pogo mit Seitwind, 4,50 Meter breit, Kiel oben ablegt, das ist schon ein Erlebnis und auch eine
Ja.
Herausforderung. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich habe ja auch irgendwie mal so ein Schiff, was ich gerne besitzen wollen würde, aber ich glaube ehrlicherweise für den Ostseeraum gerade wäre das jetzt die Pogo 44 nicht wirklich.
Was würdest du dir holen?
Och, also ich finde eine Dela 38 SQ tatsächlich ziemlich interessant, einfach weil sie für mich so Cruising und Performance, aber mit Family und Freunden und so weiter verbindet, oder eine X-Yachts aus Dänemark. Ich meine, das sind auch Schiffe, die fahren Bombe, die sind top verarbeitet, aber sind trotzdem handelbar irgendwie.
Du musst jetzt über diese Geschichte rund Skagen ja einen großen Artikel schreiben. Wie gehst du das an und wie läuft so ein Artikel?
Naja, also bei uns sagen wir fast immer, der Einstieg ist damit das Schwierigste. Ich werde da wahrscheinlich einen szenischen Einstieg wählen, aus einem Manöver, was wir gefahren haben zum Beispiel. Muss ich mir noch überlegen, welches das genau sein wird. Ja, und dann geht man das an. Meine Reportage ist ja irgendwie so ein Mix aus erklären und aber auch den Leser mitnehmen, das spannend gestalten, das rüberbringen, wie es ist an Bord. Ich meine, es war jetzt auch meine erste Hochseeregatta. Wie macht man das? Wie wäscht man sich? Wie viel Zeit hat man überhaupt, sich zu waschen? Wie schläft man und so weiter, dass man das halt alles transportiert, aber natürlich trotzdem diese Tradition und Geschichte der Nordseewoche mitnimmt.
Ja. Ja, erzähl mal, wie wäscht man sich?
Ja, wie wäscht man sich? Also viel kürzer als an Land auf jeden Fall.
Das ist keine Frage, allein wegen der Wasserbeschränkung.
Genau. Und ja, ich sag mal, man hat ja irgendwie den ganzen, also wir haben da ja auch Manöver gefahren und insbesondere bei viel Wind fliegt ja das Salzwasser natürlich auch quer und das ist ja in der Luft. Also man hat eigentlich die ganze Zeit salzige Haare und irgendwie auch die ganze Zeit, ja, Salz im Gesicht. Und da versucht man natürlich zwischendurch mal sich einen Waschenlappen zu nehmen und das mal einmal alles wieder wegzukriegen. Es ist aber schier nicht zu machen. Also ich hatte zum Beispiel meine Sonnenbrille, die ich eigentlich immer trage beim Segeln. Also jetzt nicht in der Nacht, aber auch wenn es regnet und so weiter.
Klar, ja.
Die hatte irgendwann eine dicke, fette Salzkruste, aber es war mir dann auch fast egal, weil irgendwie habe ich trotzdem gesehen und habe die dann zwischendurch mal abgenommen und habe mich fast erschrocken, was da drauf war. Ja, und sonst, man versucht natürlich so diese ganzen Sachen, ja, Zähneputzen ist ganz klar, das versucht man natürlich durchzuziehen. Aber ich hatte zum Beispiel in der ersten Nacht, war ich auf Freiwache und lag auch in der Koje, ja, kurz vor eins hieß es dann alle Mann an Deck, weil wir den Gennaker bergen mussten und ein anderes Segel setzen mussten, den Code Zero. Und ich sag mal, wenn man dann danach wieder in den Schlafsack springt, ist man jetzt nicht so, wie wenn man frisch geduscht ins Bett geht.
Nee, ich kenne das auch. Ich habe Segelerfahrung mit Atlantik- und Pazifiküberquerung und so. Und ich weiß, dass du am Ende, wenn du dann an Land kommst, kannst du den Schlafsack eigentlich in die Ecke stellen. Also der steht vor Salz, ne?
Genau.
Und ich habe auch immer wieder festgestellt, nach ein paar Tagen stört mich das Salz gar nicht mehr. Also es war zum Beispiel so, dass ich mal bei einer Pazifiküberquerung tatsächlich kein einziges, und das waren 5 Wochen, kein einziges Mal geduscht habe, sondern mich einfach auf der Heckschürze mit einer Pütz und Salzwasser übergossen habe und da gewaschen. Und irgendwann geht das. Man kann sich dran gewöhnen. Es dauert aber länger als 3 Tage. Also einmal Runskagen reicht dann nicht.
Ja, genau. Das glaube ich auch. Also ich hätte auch, gerade auch, weil ich das ehrlicherweise früher nie so gut haben konnte, wenn man irgendwie im Meer, mit im Meer schwimmen war und sich dann an den Strand gelegt hat und dann so eine Salzkruste auf der Haut hatte. Aber das muss ich sagen, ich hatte da auch andere Sachen zu tun und habe da nicht drüber nachgedacht, ehrlicherweise.
Wie war es sonst als Erfahrung für dich, als relativ, ich meine, du bist ein junger Kerl und dennoch hast du schon relativ viel Regatta-Erfahrung, auch was du erzählt hast durch die Segel-Bundesliga und zweite Liga und so. Wie war denn dieses Rundskagen jetzt insgesamt, wenn du quasi ein Fazit ziehen würdest?
Ja, unglaublich lehrreich. Also ich meine, das sind ja ganz andere Facetten, mit denen man sich beschäftigen muss, als auf so einem 20-Minuten-Parcours, jetzt natürlich noch im überspitztesten Sinne da in der Bundesliga. Aber es ist einfach was ganz anderes. Es fängt beim Proviantieren an. Wer trinkt was, wie viel und gerne. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, wir hatten Unmengen, also mit Sicherheit 20 Tetra-Packs jeweils an O-Saft und Apfelsaft an Bord. Es hat aber keiner einen Schluck Apfel- oder O-Saft, also Orangensaft, auf dieser Überfahrt getrunken. Wüsste ich zum Beispiel jetzt als Learning, braucht man nie wieder. Ich habe immer gesagt, ich trinke gerne Wasser und komme damit irgendwie hin und zwischendurch mal ein Glas Cola, wenn man mal schnell verfügbare Energie braucht.
Genau. Mhm.
Aber das ist zum Beispiel eine Sache für mich. Und auch sonst habe ich natürlich viel irgendwie so, ich bin das erste Mal durch den großen Wald gefahren zum Beispiel, ne? Also nautisch natürlich viel irgendwie mitgenommen und sonst. Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt ein bisschen heiß geworden. Also man muss auch vielleicht jetzt einfach mal machen. Dafür ist es vielleicht zu gefährlich, aber sich einfach mal, wenn man daran wirklich Interesse hat und Lust drauf hat, gerade wie in meinem Alter mit Anfang 20, schon sich mal Richtung hamburgischen Verein Seefahrt orientieren oder so, wenn man da einfach mal reinschnuppern.
Das ist eine gute Idee. So kann man dann auch mal größere Erfahrungen sammeln. Wie geht's denn jetzt für dich eigentlich weiter? Also du machst jetzt nicht die nächsten größeren Regatten mit, sondern du bleibst deiner Segel-Bundesliga treu und als Yachtvolontär geht's jetzt erstmal weiter, aber du hast jetzt keine großen Ziele für dich, oder doch?
Was heißt große Ziele? Also ich möchte natürlich gerne viel, viel sehen irgendwie, vor allem im seglerischen Bereich. Jetzt sofort geht's für mich schon weiter. Ich war am Freitag quasi hier, Freitagnachmittag arbeite ich erst noch im Büro und fahre dann nach Kiel, um an der 24-Stunden-Regatta teilzunehmen, auf Tormund Racing. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist eine GeForce Extreme 32, also auch eine richtige Kanone. Richtige Kanone. Okay. Auch wieder dienstlich, 24-Stunden-Regatta. Da darf ich dann die nächste Reportage drüber schreiben. Und sonst überlege ich schon, ob ich das mit der Hochseesegelei nicht doch noch mal ein bisschen aktiver irgendwie ins Visier nehme. Aber sonst ist Ende Juni erstmal Kieler Woche, J70-Teil, wo wir auch mit unserem Team fahren. Und dann, mal gucken.
Würdest du sagen, dass du so im Moment zumindest deinen Traumjob gefunden hast?
Auf jeden Fall. Also hundertprozentig.
Ja, klingt so. Schön.
Ich darf mich einfach, das ist ein sehr großes Privileg, ich darf mich jeden Tag irgendwie mit meinem größten Hobby auseinandersetzen und darf darüber schreiben, recherchieren, darf losfahren. Das ist einfach super. Und auch wenn ich natürlich irgendwie mal sage, ich bräuchte kurzfristigen Urlaub zum Beispiel, weil ich segeln einspringen muss bei einer Regatta oder so, ist es halt kein Problem, weil alle irgendwie, also unsere Redaktion ist einfach segelverrückt, so blöd wie es klingt, aber alle Redakteure verbringen irgendwie einen Großteil ihrer Freizeit auf dem Wasser.
Ja.
Und das macht natürlich, allein wenn wir hier mittwochs zusammenkommen und uns austauschen, dieser Austausch unter den Kollegen, also wie viel ich in diesen, ich bin jetzt seit Anfang August letzten Jahres quasi da, in diesen 10 Monaten schon mitgenommen habe, einfach durchs Zuhören und was ich natürlich auch an Wissen mir irgendwie angeeignet hat, weil ich mich da damit jede Woche 40 Stunden auseinandersetzen darf. Ja, unglaublich. Also wir suchen ja auch gerade einen neuen Volontär, ne? Also.
Ja, also ich bin ein bisschen alt dafür, aber generell ist das spannend.
Auf jeden Fall. Also ich habe mich damals auch, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, habe nach meinem Abitur erstmal eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, aber Segeln war halt einfach immer präsent und habe auch dann natürlich noch Fußballschiedsrichter irgendwie Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Artikel geschrieben über die Fußballschiedsrichterei. Und dann habe ich auch einfach probiert oder habe mich einfach beworben und habe es einfach probiert. Und dann hat man sich in Düsseldorf auf dem Boot getroffen und das hat gepasst von allen Seiten irgendwie.
Ja, super.
Und jetzt darf ich seit August hier in Hamburg arbeiten.
Sag mal, und ist es so schwer, jemanden für diesen Traumjob zu finden? Kann man sich gar nicht vorstellen, oder?
Naja, es ist halt schon ein gewisses Profil, in was man reinpassen muss. Aber man muss einfach, ja, irgendwie was mit Segeln am Hut haben. Also,
Ja.
das ist sehr wichtig, natürlich, auch wenn man jetzt nicht auf eine Reportage fährt, sondern irgendwie einen Online-Artikel schreibt oder so. Man muss natürlich schon im Großen und Ganzen wissen, worum es geht. Und ich meine, sonst kann man sich immer zum Beispiel bei unseren Techies, bei den Test- und Technikleuten irgendwie Hilfe suchen. Wenn es jetzt ein ganz technisches Thema ist, dann klar wird der Hörer in die Hand genommen und oder man geht eben rüber ins andere Büro und sagt, jo, kannst du mir mal eben helfen? Ich habe hier einen Online-Artikel geschrieben, der ist sehr technisch. Das ist alles kein Problem, aber eine gewisse Affinität zum Wassersport muss
Ja.
natürlich vorhanden sein. Und im Best Case natürlich auch eine Affinität zum Schreiben. Also,
Genau.
ich meine, wir bilden hier in 18 Monaten Redakteure aus, aber wenn man da ein bisschen was mitbringt und schon einiges geschrieben hat, vielleicht, wie gesagt, lokale Tageszeitung, irgendwas, ist das natürlich auf jeden Fall nicht von Nachteil, sondern eher von Vorteil.
Ja, wie ist das in deiner Generation? Also als ich in deinem Alter war, was schon 30 Jahre her ist, da war es für mich so und für meine Generation Journalist zu werden, das war schon was Großes. Also ich wusste nie, ob ich das schaffen würde. Und das war ein großes Ziel, vor dem ich selber auch Angst hatte. Ich habe es dann halt geschafft. Ist es bei euch jetzt durchs Internet, was es ja in meiner Zeit gar nicht gab, ist das anders? Sagt ihr, nee, ich bin, also möchte eure Generation lieber eher YouTuber werden als Redakteur bei einer Zeitschrift wie der Yacht?
Wir haben hier das Glück, dass wir uns einfach auch viel austoben dürfen. Und darauf habe ich auch ein bisschen gehofft und habe das im Bewerbungsgespräch auch so ein bisschen so rausgehört. Also ich habe zum Beispiel unfassbar Lust jetzt auch, dass am Freitag nochmal mich viel mehr in diesem Mobile Reporting auszutoben, irgendwie coole Instagram Stories zu machen, Reels zu produzieren. Wir haben auch auf Helgoland dann, habe ich so Kurzinterviews geführt für Reels und so weiter auf Instagram und wir haben ja auch Yacht-TV auf YouTube und wir dürfen da einfach in viele Bereiche einfach mal reingucken und uns austoben.
Ja, super.
Und deswegen kriegt man hier im Grunde das Handwerkszeug für ganz viel mit. Also nicht nur für das Artikelschreiben natürlich auch, und das ist auch ein großer Bestandteil unserer Arbeit, ist ja auch wichtig, dass wir einfach coole Geschichten fürs Heft produzieren, aber ich versuche da auch einfach mit meinen Kollegen gerade auch im Heft, wo man ja irgendwie sagt, es spricht jetzt nicht ganz meine Generation an, aber im Heft Sachen zu haben, fürs Heft Sachen zu schreiben, die unsere Generation ansprechen. Und wenn wir dann
Ja.
irgendwie noch coole Reads nebenher machen dürfen, Max Gasser, mein Kollege und ich, wir überlegen uns auch schon, ob wir zu Olympia vielleicht so ein Special auf Instagram und so weiter starten. Ja, mal gucken.
Oh, spannend. Super, Nils. Ich freue mich sehr für dich, dass du deinen Traumjob gefunden hast. Ich freue mich auch auf deine Reportage Rundskagen, die im neuen Heft erscheinen wird. Und für euch da draußen, solltet ihr jemanden kennen, der zufälligerweise Interesse an Segeln und Schreiben hat, dann meldet euch bei der Yacht. Nils, vielen Dank, viel Erfolg, bis bald.
So ist es. Danke dir, Tim. Bis dann.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.